Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Sabine Demmer, schönen guten Tag. Heute landete ein Fall vor dem höchsten deutschen Verwaltungsgericht in Leipzig. Der Fall Oberprex ist bislang bundesweit das erste Verfahren, bei dem eine Immobilie enteignet wurde, die nicht direkt einer rechtsextremistischen Gruppierung gehört, aber eben damit zusammenhängt. Mehr über dieses Haus und den Fall erfahren Sie zu Beginn dieser Sendung. Vor 175 Jahren kam zum ersten Mal in der deutschen Geschichte ein demokratisch gewähltes Parlament zusammen, und zwar in der Frankfurter Paulskirche. Der bevorstehende Jahrestag, morgen, wird am Wochenende in Hessen gefeiert. Doch ein Thema sorgt gerade bei den Frankfurtern für Diskussion. Es geht um den Bau eines neuen Demokratiezentrums. Über die Kontroverse werden wir ebenfalls berichten. Und wenn Forscher ihre Arbeiten plötzlich nicht mehr im Hörsaal vorstellen, sondern in der Kneipe, dann nimmt man das in Hamburg Wissen vom Fass. Eine Veranstaltungsreihe, bei der wir mal genauer zugehört haben. In Oberprex, einem kleinen Dorf in Oberfranken, wurde ein Haus mehrere Jahre von einer rechtsextremistischen Vereinigung namens Freies Netz Süd genutzt. 2014 wurde diese rechtsextreme Gruppierung verboten und in diesem Zusammenhang wurde auch die besagte Immobilie beschlagnahmt. Dagegen klagte die Eigentümerin, die Mutter eines der führenden Köpfe der Gruppe. Das Verwaltungsgericht Bayreuth wies die Klage ab, doch dann bekam die Eigentümerin Recht, und zwar vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München. Mit der Begründung, der Eigentümerin könne nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass sie auch wirklich wusste, dass ihr Haus jahrelang von dieser rechtsextremistischen Bewegung genutzt wurde. Der juristische Streit, der ging weiter. Heute wurde er vor dem höchsten deutschen Verwaltungsgericht in Leipzig verhandelt. Wir wollten mal wissen, was es mit diesem Haus tatsächlich so auf sich hat, und haben unseren bayerischen Landeskorrespondenten Michael Watzke dafür nach Oberprex geschickt.
Ein verlassenes, heruntergekommenes Haus in Oberprex, einem 84-Einwohner-Dorf in Nordbayern. Vor 5 Jahren war hier ein beliebter Neonazi-Treff. Heute erinnert daran nur noch ein verwitterter Aufkleber an der Eingangstür.
Die Zeit damals war natürlich schwierig,
sagt Hannes Langner, der damals in Oberprex wohnte. Seine Eltern leben noch heute hier. Langner erinnert sich an die rechtsradikalen Aufmärsche, die laute Nazi-Musik, die Männer in Springerstiefeln.
Das hat natürlich den Frieden im Dorf schon sehr gestört. Seit der Beschlagnahme hat sich das natürlich deutlich beruhigt. Jetzt steht das Objekt da, veraltert, verwittert.
Und den meisten Oberprexern wäre es recht, wenn das so bliebe. Lieber ein verfallener Schandfleck als ein Szenetreffpunkt für Neonazis. Deshalb schaut die ganze Region heute mit bangem Blick nach Leipzig zum Bundesverwaltungsgericht. Auch Jürgen Schnabel, der Bürgermeister von Regnitz-Losau, zu dessen Gemeinde Oberprex gehört.
Egal wie das Urteil ausfällt, wir werden damit zurechtkommen. Es ist, denke ich, aber A, nachvollziehbar, dass wir uns wünschen, dass dort A, Ruhe einkehrt und B, auch nicht wieder die Tür geöffnet wird für rechtsradikales Gedankengut.
Schnabel ist heute persönlich in Leipzig. Er hofft, dass die Verwaltungsrichter dem Freistaat Bayern Recht geben. Der hat das Haus in Oberprex beschlagnahmt, weil dort Neonazis ein- und ausgingen. Auch Mitglieder des Freien Netzes Süd, einer rechtsradikalen Vereinigung, die der Freistaat verboten hat. Die Eigentümerin des Hauses hatte gegen die Enteignung geklagt. Sie ist die Mutter des in der Region berüchtigten Rechtsextremisten Toni Gentsch. Der sitzt inzwischen im benachbarten Plauen in Sachsen im Stadtrat für die völkisch-nationalistische Partei Dritter Weg, erklärt Oliver Beer, der Landrat von Hof in Oberfranken.
Grundsätzlich ist es leider so, dass man, wenn man einen Ort letztlich nicht mehr nutzbar macht für extremistische Umtriebe, werden Ausweichreaktionen erfolgen, beziehungsweise man sucht sich dann natürlich einen neuen. Leider ist es in der Nachbarschaft in Plauen der Fall, dass dort der dritte Weg gerade stärker ist. Personen im Stadtrat beziehungsweise im Kreistag dort sitzen. Und natürlich bekommen wir das auch mit.
Auch im Landkreis Hof in Nordbayern ist die Gefahr rechtsextremistischer Umtriebe längst nicht gebannt. Vor ein paar Wochen führte die Polizei in Regnitz-Losau eine Razzia auf dem Anwesen eines ortsbekannten Reichsbürgers durch. Und ein paar Kilometer weiter hätten Rechtsradikale fast den malerisch gelegenen Gasthof Fels übernommen. Doch der Landkreis nahm sein Vorkaufsrecht in Anspruch, indem er, durchaus trickreich, Umweltschutzgründe anführte.
Ja, wir haben gemeinsam im Naturpark Frankenwald, das heißt Kronach, Kulmbach und Hof, ein Objekt erworben, bei dem auch die Gefahr bestand, dass das letztlich zu einem Zentrum werden könnte des Extremismus. Und wir sind hier gemeinsam tätig geworden und hoffen jetzt aus diesem Objekt auch etwas gemeinsam Positives zu entwickeln, nämlich ein Naturparkzentrum im Frankenwald.
Dafür geben die drei nordbayerischen Landkreise mehrere Millionen Euro aus. Doch nicht immer gelingt es den Behörden, neonazistischen Parteien und Organisationen Immobilien wegzuschnappen. Im unterfränkischen Schweinfurt hat der Dritte Weg im vergangenen Oktober ein Parteibüro eröffnet. Auf der Homepage hetzt die Vereinigung gegen örtliche Kommunalpolitiker, Ausländer und Homosexuelle und bietet vor Ort gleichzeitig Hausaufgabenbetreuung für Kinder an. Vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig geht es heute aber nicht um die Umtriebe und das mögliche Verbot von rechtsradikalen Organisationen, sondern um Fragen des Eigentumsrechts. Die Eigentümerin des Hauses in Oberprex behauptet, sie habe nicht gewusst, welche rechtsradikalen Aktivitäten ihr Sohn dort plante. Jürgen Schnabel, der Bürgermeister von Regnitz-Losau, hält das für unglaubwürdig.
Ich bin persönlich, auch als Bürgermeister, nach wie vor die Überzeugung, dass die Entscheidung damals die richtige war, dass die Inhaberin oder die Besitzerin damals schon wusste, mit welchem Zweck das Gebäude oder was dort passiert und auch in welche Richtung sich ihr Sohn, der Herr Gensch, engagiert.
Schnabel könnte sich gut vorstellen, das Haus in Oberprex abreißen zu lassen, wenn der Freistaat heute vor Gericht gewinnt. Das Gebäude sei sowieso in schlechtem Zustand, seit 5 Jahren sei es unbewohnt. Auch für Hannes Langner aus Oberprex wäre das die beste Lösung.
Ja, am liebsten wäre es natürlich, das Objekt wird, ja, wie soll man sagen, verschwinden, wäre weg oder in Landesbesitz. Das wäre wahrscheinlich das Optimum. Dann wäre irgendwie diese Gefahr ein Stück weit gebannt. Ja.
Am Ende allerdings sind rechtsradikale Umtriebe nicht an Immobilien gebunden. Sie siedeln sich überall dort an, wo ihre Protagonisten Rückhalt in der Bevölkerung finden. Kein Bundesland, keine Behörde kann alle möglichen Gebäude beschlagnahmen oder vorkaufen, die Neonazis nutzen könnten.
Die Enteignung des Neonazi-Hauses in Oberprex muss erneut vor Gericht geklärt werden. Hintergrundinformationen dazu waren das von unserem bayerischen Landeskorrespondenten Michael Watzke. Wenn Sie sich gerne mal ins Jahr 1848 zurückversetzen lassen möchten, dann können Sie das tun mit Hilfe von sogenannten Virtual Reality Brillen. Und zwar derzeit auf dem Paulsplatz in Frankfurt am Main. Warum muss es ausgerechnet das Jahr 1848 sein? Wer geschichtlich bewandert ist, weiß, dass das Jahr 1848 ein bedeutsames Jahr für unsere Demokratie war. Vor 175 Jahren kam zum ersten Mal in der deutschen Geschichte ein demokratisch gewähltes Parlament zusammen. Und zwar in der Frankfurter Paulskirche. Der bevorstehende Jahrestag, morgen, wird in Hessen gefeiert. Hunderttausende Besucher werden am Wochenende erwartet. Große Freude darüber. Doch eine Idee verärgert gerade die Frankfurter. Ein Demokratiezentrum soll gebaut werden, direkt an der Paulskirche. Landeskorrespondent Ludger Fittgauer hat sich die Gründe dafür und dagegen angehört.
Ich glaube, das wird den ganzen Platz hier etwas zerstören. Fände ich nicht so toll.
Ich meine, ein Gebäude wie das hier, so ein geschichtsträchtiges, ist doch schon schwer genug. Historie oder nein? Darf man doch nicht verbauen, da darf man doch nichts davor bauen. Das sollte doch viel zur Ansicht bieten auch.
Und das ist ganz wichtig für die Stadt, dass hier Luft und Schatten hinkommt und dass die Stadt sich nicht so aufheizt. Das ist viel wichtiger, als dass jetzt noch ein Gebäude hingebaut wird. Und in welcher Form und in welcher Art und Weise, das ist ja auch dann nochmal eine große Diskussion. Also ich würde es so lassen.
Die Meinungen auf dem Paulsplatz, dem Platz unmittelbar vor der Rundkirche, in der 1848 das erste deutsche Parlament tagte, sind eindeutig. Die große Mehrheit der Passantinnen und Passanten widerspricht der Auffassung der Expertenkommission des Bundes. Die will für einen neuen Demokratielernort, der vor allem Schulklassen begeistern soll, gleich neben der Paulskirche einen Neubau errichten. Peter Katschula-Schmal, Architekt und Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main, war Mitglied der Kommission. Er weiß, dass die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt, die in Frankfurt am Main regiert, gegen die Bebauung des Platzes ist.
Wir als Kommission nach 1,5 Jahren Arbeit zum Schluss gekommen sind, dass es angebracht wäre, den Paulsplatz teilweise zu bebauen. Und das widerspricht der Koalitionsvereinbarung. Das heißt, da braucht man Mut zu, um zu sagen, neuere Erkenntnisse müssen Dinge revidieren. Man muss auch Mut mitbringen, in die Zukunft zu schauen und etwas zu gründen, was es bisher nicht gibt.
Für das große Paulskirchenfest von morgen bis Sonntag sind gerade auf dem Platz vor der Kirche Telefonzellen aufgestellt worden. Wer 50 Cent in den Schlitz wirft, kann mit Schauspielerinnen und Schauspielern sprechen, die dann auf einem Videobildschirm erscheinen, der in der Zelle installiert ist. Die Theaterleute verkörpern historische Figuren. Robert Blum, Johann Wolfgang von Goethe oder den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. 15 Minuten lang kann man mit ihnen sprechen. Mike Josef, der neue Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, hat es schon getan.
In meinem Fall war es Robert Blum, der wirklich sehr kenntnisreich über die Frage der Rolle von ihm in der Nationalversammlung, aber auch über die Nationalversammlung, die Paulskirchenverfassung, geredet hat. Und interessant ist, das sind auch keine Standardantworten. Das heißt, die Schauspieler, die diese historischen Persönlichkeiten spielen, gehen auf jede Frage entsprechend ein mit der großen Sachkenntnis, die sie sich angeeignet haben. Und das ist sehr lehrreich. Und darum geht es ja auch, von damals für heute zu lernen. Und Demokratie ist eine immerwährende Aufgabe, gerade in der heutigen Zeit. Wir müssen sie wahren, wir müssen sie schützen. Und von daher fand ich diesen Ansatz sehr schön.
Mike Josef weiß, wenn die Pläne der Expertenkommission zur Bebauung des Paulsplatzes umgesetzt würden, stände zumindest ein Teil des Platzes für Aktionen wie die mit den Telefonzellen nicht mehr zur Verfügung. Auch der Weihnachtsmarkt müsste hier verkleinert werden, viele andere Veranstaltungen würden eingeschränkt. Der neue OB will deshalb noch andere Orte in der Umgebung in die Pläne für ein Demokratiezentrum einbeziehen.
Weil auch hier geht es am Ende um parlamentarische Mehrheiten, vor allem aber auch um demokratische Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und ich glaube, da sind wir aber auf einem guten Weg und da wird es sicherlich auch gute Lösungen geben.
Die Bürgerinnen und Bürger auf dem Paulsplatz begrüßen es, dass die Kommission die technischen Möglichkeiten für Veranstaltungen in der Paulskirche im Zuge der notwendigen Sanierung des Gebäudes verbessern will. Denn dann könnten auch in dem Kirchengebäude selbst mehr Veranstaltungen mit Schülerinnen und Schülern stattfinden, hoffen viele.
Ja, aber die Paulskirche, die hat doch auch schon immer wechselnde Ausstellungen, auch über Demokratie, Politik, alles Mögliche ausgestellt wird. Also gibt es ja im Prinzip schon, ja, einen Ort, wo die Demokratie ein bisschen gefördert wird.
Also Sie meinen, in der Kirche sollte man das machen?
Ja, genau.
Auch Peter Katschula-Schmal, der Direktor des Deutschen Architekturmuseums am Mainufer, weiß, die Frankfurterinnen und Frankfurter werden sich kaum vom Bund vorschreiben lassen, dass sie den Paulsplatz bebauen sollen, wenn sie die Planung nicht überzeugt.
Ich habe zum Beispiel dem Bundespräsidenten schon gesagt, dass die Frankfurter immer noch freie Reichsstädter sind. Und dass schon früher die Idee, Berlin sagt was, nicht immer so gut angekommen ist. Also das ist unser Selbstverständnis hier. Wir haben keinen Fürsten, wir haben keinen König. Wir sind unser eigener Herr. Und deswegen muss man mit den Frankfurtern gemeinsam eine Entscheidung treffen.
Diese Entscheidung soll dann in den nächsten 6 Jahren umgesetzt werden, verspricht der neue Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef. So lange dauert nämlich seine erste Amtszeit.
Die Entstehung eines Demokratiezentrums an der Paulskirche sorgt für Diskussionen in Frankfurt. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau berichtete. Dass wissenschaftliche Themen nicht langweilig und trocken sein müssen, zeigt Ihnen hier im Deutschlandfunk schon unsere Sendung Forschung aktuell. Dennoch haben wissenschaftliche Themen immer ein verstaubtes Image. In Hamburg gibt es eine Veranstaltungsreihe, die es an Orten gibt, die man mit Wissenschaft eher weniger in Verbindung bringt. Und zwar sind es Kneipen. Passend dazu heißt die Veranstaltungsreihe Wissen vom Fass, mit der wissenschaftliche Vorträge den Hanseaten näher gebracht werden sollen. Wie das dann klingt? Landeskorrespondentin Magdalena Neubich war bei einer Veranstaltung in Hamburg dabei.
Im Eierkarl in Hamburg, einer kleinen Traditionskneipe am Fischmarkt, ist fast jeder Platz besetzt. Manche der Gäste sind extra wegen der heutigen Veranstaltung hergekommen. Andere sehen sichtlich überrascht aus, als ein dunkelhaariger Mann um die 40 in einem knalligen, türkisfarbenen T-Shirt mit Wissen vom Fass-Logo beginnt, in ein Mikrofon zu sprechen.
So, hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ich
weiß, Dirk Notz ist Klimaforscher und arbeitet als Professor am Institut für Meereskunde der Uni Hamburg. Er ist es gewohnt, vor Laienpublikum Vorträge zu halten. Regelmäßig erklärt der Wissenschaftler vor Schulklassen und sogar in Kindergärten, was es mit dem Klimawandel auf sich hat. Auch deshalb hatte er keine Bedenken, mal in einer Kneipe einen Vortrag zu halten.
Als ich dann aber in die Kneipe kam und so dieses Gefühl bekam, dass vielleicht ganz viele hier sitzen, die überhaupt nicht wissen, dass gleich dieser Vortrag kommt, das ist, glaube ich, für mich das Ungewöhnlichste gewesen.
Dirk Notz verkündet, dass er die Anwesenden in den nächsten 30 Minuten einmal durch die Wissenschaft des Klimawandels führen möchte. 5 Aspekte seien dabei wichtig.
Das Erste, was man zum Klimawandel wissen muss, Klimawandel ist real. Das Zweite ist, dass wir die Ursache sind. Das Dritte, Klimawandel ist wirklich gefährlich.
Darüber seien sich ExpertInnen weltweit einig. Trotz allem gäbe es aber Hoffnung. Das Gemurmel in der Kneipe wird immer leiser. Die meisten scheinen inzwischen interessiert zuzuhören. Da Dirk Notz vor allem zu Meereis in den Polargebieten forscht, veranschaulicht er seine Erklärung zum Klimawandel immer wieder am Beispiel Eis. Dieses schmelze derzeit in atemberaubendem Tempo.
Je mehr CO2 wir ausstoßen, umso weniger Eis haben wir. Das ist ein super, super einfacher Zusammenhang. Wenn wir den in Zahlen greifen wollen, dann geht für jede Tonne CO2, die wir irgendwo auf der Erde ausstoßen, eine Eisscholle am Nordpol verloren, die 3 Quadratmeter groß ist. Das kann man jetzt umrechnen. Also in Deutschland ungefähr jeder Mensch stößt jedes Jahr so 10 Tonnen CO2 aus im Mittel. Das heißt, jeder von uns schmilzt am Nordpol jedes Jahr 30 Quadratmeter Eisschollen ab.
Dass ein Klimaforscher wie Dirk Notz heute seinen Abend in einer Kneipe verbringt, hat in erster Linie mit dem Vizepräsidenten der Uni Hamburg, Jan Louis, zu tun. Der Physiker hat das eher ungewöhnliche Format der Wissenschaftskommunikation Wissen vom Fass ins Leben gerufen, nachdem er bei einem Besuch in Israel eine ähnliche Veranstaltung kennengelernt hatte. Einmal im Jahr halten ForscherInnen der verschiedensten Disziplinen nun zeitgleich in rund 40 verschiedenen Bars und Kneipen in Hamburg einen wissenschaftlichen Vortrag. Es gehe darum, die Wissenschaft direkt zu den Menschen zu bringen, sagt Jan Louis. Darüber hinaus gehe es darum zu zeigen, dass die wissenschaftliche Leistung der Forschungsinstitute auch eine kulturelle Leistung der Gesellschaft sei.
Das, finde ich, kommt in Deutschland manchmal zu kurz. Wenn wir über Kultur reden, dann denken wir an Schiller und an Kant und an Beethoven und dann hört es auf. Und andere Länder machen dann weiter, fast ganz selbstverständlich, mit ihren großen Mathematikerinnen oder ihren großen Naturwissenschaftlern.
Bislang hat Jan Louis auch selbst immer einen Vortrag bei Wissen vom Fass gehalten. Heute jedoch sitzt er nur in der Kneipe, um seinem Kollegen Dirk Notz zuzuhören. Dieser möchte, dass jeder und jede im Publikum so gut wie alles versteht, was er erzählt. Fragen sind daher ausdrücklich erwünscht.
Ich liebe es wirklich, unterbrochen zu werden, weil ich dann zumindest so ein Stück weit ein Gefühl habe, dass es Leute gibt, die noch zuhören.
Der Vizepräsident der Uni Hamburg, Jan Louis, erzählt, dass die Uni mit Veranstaltungen wie Wissen vom Fass auch dem veralteten Narrativ von der Forschung im Elfenbeinturm entgegentreten wolle.
Öffentlichkeitsarbeit spielt eine viel, viel größere Rolle heute in der Universität.
Die ForscherInnen, die in den Kneipen sprechen, könnten im Vorfeld sogar ein Schauspielcoaching machen. Der Auftritt in einer Bar ist schließlich etwas anderes als eine gewöhnliche Vorlesung. PowerPoint-Präsentationen sind dort keine Option. Lediglich kleine Requisiten sind erlaubt. Klimaforscher Dirk Notz etwa lässt A4-Zettel austeilen, auf denen die Temperaturentwicklung über die letzten Jahrtausende grafisch abgebildet ist. Für ihn macht eine gelungene Wissenschaftskommunikation aus, dass sie nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch ein bisschen Unterhaltungswert hat. Außerdem müsse erklärt werden, wie die Wissenschaft zu ihren Erkenntnissen komme und auch, wo es noch offene Fragen gebe. Beim Publikum im Eierkahl scheint diese Mischung gut angekommen zu sein.
War ein schöner Abriss, war auch schön, den Professor so mal so aus dem Nähkästchen plaudern zu hören.
Einer Frau gefällt die ganze Veranstaltungsreihe Wissen vom Fass an sich.
Was eigentlich nur schade ist, dass alles an einem Tag stattfindet, weil man muss sich für ein Thema entscheiden und man muss dann wieder ein Jahr warten, bis man vielleicht das nächste Thema dann angehen kann.
Kneipe, Stadthörsaal. Wie man beim Bier auch mehr über wissenschaftliche Themen lernen kann. Eine Reportage war das von Landeskorrespondentin Magdalena Neubig. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Ich bin Sabine Demmer und das war die Sendung Deutschland heute. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag.